Maria, die auf der Försterei arbeitete, hatte angegeben, ihre Tante in Rittel zu besuchen. Stattdessen war sie nach Tschersk gegangen und hatte Leokadia Kleinschmidt aufgesucht. Und nun stand sie dem Mann gegenüber, auf den alle Polizisten, Förster und Kommandojäger der Tucheler Heide Jagd machten. »So sieht er nun also aus, der Teufel!« Kleinschmidt lachte. Sein Lachen klang bedrohlich. Maria musste sich gestehen, dass sie Angst vor dem Mann hatte. Es war doch ein Fehler gewesen, Kleinschmidt zu treffen. Wäre nicht seine Schwester da gewesen, die er eine Hand auf die Schulter gelegt hatte, sie wäre davongelaufen. Oder hätte es zumindest versucht. Dabei war Kleinschmidt nicht gerade ein Riese, und Maria bezweifelte, dass er bis jetzt besonders kräftig war. Aber trotzig sah er aus, wie jemand, der sich nichts gefallen ließ. »So sieht er aus, dieser Wahnsinnige, der nachts durch die Wälder schleicht und einen Förster nach dem anderen kaltblütig aus dem Hinterhalt angreift und abschlachtet, einen nach dem anderen, bis am Ende keiner mehr übrig ist. Bis jetzt waren sie immer die Einzigen, die geschossen haben. Die Tiere des Waldes haben sie abgeschossen, eins nach dem anderen. Das ist neu für die Herren Jäger und Förster, dass ihre Rehe und Hasen jetzt zurückschießen.« Das Mädchen lachte, aber Kleinschmidts Schwester sagte, »Du bist kein Reh und auch kein Hase.« Er warf ihr einen bösen Blick zu. »Nein, bin ich nicht.« »Es ist falsch, was du tust«, sagte sie. »So ist es das? Ich habe es nicht gewollt. Das jedenfalls kann ich zu meiner Verteidigung anführen. Die anderen sind gewalttätig geworden. Ich habe mich nur gewehrt. Das ist mein gutes Recht.« »Es ist niemandes Recht, Menschen zu erschießen.« »Du hast gut reden. Wenn ich sie nicht erschieße, erschießen sie mich oder stecken mich ins Gefängnis oder hängen mich auf. Und jetzt halt den Mund, sonst zeige ich dir, dass ich doch der Satan bin, wie die Förster behaupten.« Die junge Frau ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Maria hatte Angst, aber die Hand von Kleinschmidts Schwester lag auf ihrer Schulter und hatte etwas unheimlich Beruhigendes. »Red keinen Unsinn«, sagte Leokadia jetzt. »Dieses Mädchen hier ist gekommen, um zu hören, wie es wirklich gewesen ist. Und du solltest es ihr erzählen, denn du stehst mit einem Bein im Grabe, Frantek, und wer weiß, ob du noch mal Gelegenheit haben wirst, jemandem deine Geschichte zu erzählen.« »Das ist mir völlig egal«, sagte der Mann, jetzt etwas ruhiger, aber immer noch mit einem gefährlichen Unterton in der Stimme. Seine Schwester schüttelte den Kopf. »Mir ist es nicht egal. Ich will, dass die Leute wissen, was wirklich passiert ist, und dir ist es auch nicht egal. Und wenn du es nicht weißt, ich weiß es jedenfalls. Du bist nicht als Mörder geboren.« »Wer ist das schon? Könige vielleicht, Kaiser und Generäle, aber ich nicht.« »Die Kaiser und Generäle gehen uns nichts an. Setz dich hin, nimm dir einen Becher Kaffee und erzähl.« Kleinschmidt zögerte einen Moment, dann setzte er sich auf den ihm angebotenen Stuhl. Den Drilling legte er sich quer über die Knie. Seine Schwester stand auf und nahm ihm das Gewehr aus der Hand. Er ließ es sich widerspruchslos gefallen. Sie stellte es in einen Nebenraum, von dem Maria annahm, dass es sich um die Speisekammer handelte. »Du guckst«, stellte Kleinschmidt fest. »Ja, das ist das Gewehr, das ich dem Eisner abgenommen habe. Ich habe noch andere, aber das schießt am besten.« »Deine Geschichte«, sagte die Schwester, »und fang beim Anfang an. Eisner kommt erst später. Erst kommt Spitzer.« »Der Spitzer, ja, Dionysius Spitzer, so hieß er. Von allen Wilderern war er der Erbärmlichste. Als der Verstand verteilt wurde, da hat der liebe Gott bei ihm nicht gerade aufgepasst, und jedenfalls hat er nicht viel davon abgekommen. Und, was ich damals nicht wusste, die Förster, die hatten ihn schon im Verdacht, diesen Spitzer. Sie haben seine Schlingen im Wald gefunden, und da haben sie ihm eine Falle gestellt, die Herren Brandt und Weber. Die haben sich offenbar abgewechselt, und einer von denen, der Richard Weber, der hat ihn schließlich erwischt. Und da bist du drüber zugekommen.« »Da bin ich drüber zugekommen. Gehört habe ich das. Geschrien hat der Spitzer, wie ein Tier in Todesnot, und als ich herangekommen bin, da habe ich dann auch gesehen, warum, wie ein Wahnsinniger hat dieser Weber auf ihn eingedroschen, und ich habe gedacht, er schlägt ihn tot. »Halt«, habe ich gerufen. Aber er hat sich nicht drum gekümmert, und da bin ich ihn angesprungen und hab ihn gewürgt, und er hat mich gekratzt und getreten. Großer Bursche war der Weber, unglaublich kräftig, aber wir haben ihn doch geschafft. Zu zweit haben wir ihn doch geschafft am Ende, und als wir ihn losgelassen haben, da war er tot. Erstochen, heißt es in der Zeitung. Kleinschmidt schüttelte den Kopf. Nicht erstochen. Mit den bloßen Händen haben wir gekämpft. Das Gewehr lag am Boden, als ich dazu kam, und es hat auch keiner versucht, es aufzunehmen. Mit den bloßen Händen haben wir gekämpft, und er hat verloren. Bei all dem hatte ich nur gewollt, dass er aufhört, den armen Spitzer zu schlagen. Dass er tot war, das hat keiner von uns gewollt. »Ich habe den Bericht gelesen«, sagte Maria. »Darin steht sinngemäß, am 4. Juli 1917 wurde der Hilfsförster Richard Weber von Wilddieben erstochen.« »So steht das da?«, fragte Kleinschmidt lauernd. »Wie konntest du den Bericht lesen?«, fragte seine Schwester, und in dem Augenblick ließ sie Marias Schulter los.